Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er in Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Ja, das ist ein wunderbares Psalmwort, eine von diesen Aussagen des Glaubens, von denen wir uns nähren dürfen, die uns immer wieder auch eine kostbare Hilfe sind. Es ist ein Psalm, der Zuversicht und Glauben an den Schutz und die Allmacht Gottes ausdrückt. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Denn wir Menschen neigen dazu, uns Sorgen zu machen. Wir neigen dazu, Ängste zu entwickeln. Auch als Gläubige sind wir leider immer wieder in der Gefahr, dass wir nicht damit rechnen, dass der Herr über uns seine Hand hält und dass er mit uns ist. Und wenn wir damit nicht rechnen im Glauben, dann geraten wir in Ängste, in Sorgen. Dann fangen wir an, uns menschlich selber zu helfen, so wie die Menschen, die Gott nicht kennen, anstatt den Weg getrost im Glauben zu gehen, den Gott uns gegeben hat, den er uns führt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an diese Tatsachen erinnern, die Gottes Geist uns in diesem Psalm vor Augen führt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir uns diese Bilder mal ein bisschen mehr verdeutlichen. Wir wissen heute noch von der Schirmherrschaft, ja, die manche mächtige Politiker ausüben. Aber ich denke, dass uns heute, wo wir eine sehr eigentlich stabile und geordnete Obrigkeit haben, dieses Bild nicht mehr so gegenwärtig ist, wie es eigentlich damals auch den Menschen gegenwärtig war. Es war ja früher nicht so, dass man so einen ganz geordneten Rechtsstaat hatte, dass überall Polizei und Gerichte darüber gewacht haben, dass der Schwache nicht willkürlich ausgebeutet oder angegriffen wird, jedenfalls nicht über ein gewisses Maß hinaus. Sondern früher war es oft so, dass die Menschen in einer großen Unsicherheit waren. Sie lebten letztlich mehr oder weniger schutzlos und es konnte sein, dass irgendein mächtiger Fürst, irgendein äußerer Feind, irgendeine Räuberbande kam und hat ein Dorf einfach überfallen, alle umgebracht, alles geraubt und gebrandschatzt und es war ein einziges Elend und eine Katastrophe, was übrig blieb. Und deswegen war es früher zum Beispiel wichtig, dass man auch hier bei uns in Deutschland, dass die Menschen, die Bauern zum Beispiel, die einfachen Menschen sich unter den Schutz eines mächtigen Schirmherrn, eines mächtigen Herrn flüchten konnten. Deswegen gab es ja solche Burgen, deswegen waren die Ritter im Mittelalter eigentlich verpflichtet, mit ihren Waffen und mit ihren Knechten die um ihnen liegenden Dörfer und die Bauern, die sich ihnen anvertraut hatten, zu schützen. Damit, wenn dann also so ein Feind kam, dieser Schirmherr eingriff, um diejenigen zu schützen, die eigentlich selber gar keine Möglichkeit hatten, sich zu wehren. Und dieses Bild verwendet die Bibel hier immer wieder. Wir finden es nachher in dem Bild der Burg, wir finden es hier, dass Gott, der Allerhöchste, unser Schirm ist. Wir wissen, dass wir als Menschen sehr, sehr schwach sind. Auch wenn wir vielleicht manchmal meinen, wir haben alles im Griff, so ist es doch nur eine Selbsttäuschung. Ja? Menschen können uns jede Menge Böses tun. Aber nicht nur das, sondern auch der Satan, der Lügner, der Verkläger, der Menschenmörder ist mächtig und er verdirbt Menschen, er schadet Menschen furchtbar. Wir sind also umgeben im Grund von Bedrohungen, von feindseligen Einflüssen und Mächten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen wirksamen Schutz haben. Und dieser Schutz, das zeigt uns die Bibel ganz klar, das kann eigentlich nur der Herr Jesus sein, das kann nur der Vater im Himmel, der höchste Gott selbst sein. Und das ist dieses kostbare Vorrecht des Glaubens all derer, die dem Herrn Jesus angehören, die durch das Sühnopfer und den Glauben an das Blut des Lammes, das für sie geflossen ist, Frieden mit Gott haben. Dann haben sie einen ganz wirksamen Schirmherrn, einen Beschützer, der nicht nur die Möglichkeit hat, Menschen und Böses, was von Menschen gegen uns geplant wird, abzuwehren, sondern auch das, was der Satan und seine bösen Engel vorhaben, abzuwehren und uns vollkommen wirksam zu beschützen. Und dieser vollkommene Schutz, an den erinnert uns der Psalm 91 immer wieder in verschiedenen Bildern. Wir sitzen unter dem Schirm des Höchsten. Sitzen spricht ja von Ruhe. Ja? Also das ist ja auch etwas, wenn wir uns wirksam geschützt wissen, dann brauchen wir nicht mehr selber völlig in Angst oder in Anspannung sein, dann können wir ein Stück ruhen unter dem Schutz Gottes. Und das sollen wir auch tun. Wir sollen in die Ruhe finden, dass wir wissen, unser Gott, mein Gott, hat alles in seiner Hand. Er sieht vielleicht Gefahren, Schwierigkeiten, Bedrängnisse, die vor mir liegen, und er hält seine Hand über mir und beschützt mich wirksam, sodass ich nicht selber versuchen muss, mir zu helfen und ängstlich zu eilen, wie es einmal heißt, ängstlich zu fliehen, sondern wir können in Ruhe bleiben. Wir bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. Ja, wir haben gestern das so ein bisschen erlebt beim Sonntagsschulfest, wie schön Schatten ist, wenn es sehr heiß ist. In Israel ist es noch viel heißer und Schatten ist etwas unwahrscheinlich Erquickendes. Ja. In der Sonne kann jemand gar nicht zur Ruhe kommen. Ja. Wir sind unter dem Schatten des Allmächtigen, das heißt, ich weiß, über mir ist der lebendige Gott. Der Schatten spricht ja davon, dass da etwas über uns ist. Ja. Und das ist auch so ein schönes Bild, das uns einfach zeigt, wir sehen vielleicht den Allmächtigen, wir sehen ihn ja überhaupt nicht direkt, ja. Wir sehen vielleicht auch sein Wirken nicht unbedingt, aber der Schatten ist über uns und wir bleiben in dem Schatten des Allmächtigen. Das heißt, Gott ist wirksam als unser Schutz über uns, auch dann, wenn wir das nicht spüren, nicht empfinden, vielleicht im Moment gar nicht so erfahren. Ja, das ist wichtig, dass wir immer wieder uns daran erinnern, sei es in unseren persönlichen Lebenssituationen, in geistlichen Dingen, dieser Schutz ist wirksam für alle Kinder Gottes, für alle, die im Glauben zu dem Herrn Jesus geflohen sind und gekommen sind. Es kommt auch im zweiten Vers zum Ausdruck. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ich habe das vorher gesagt, mit dem Mittelalter, auch mit dem Altertum, ja, da war es ja auch so, die Burgen waren ja nicht nur für die Ritter und für die Herren selber da, sondern sie waren tatsächlich Schutzeinrichtungen auch für die einfachen Menschen. Und wenn dann so ein Krieg kam oder wenn irgendein Räuberschar angekündigt war, die da Brandschatzen durch die Gegend zog, dann flohen die Bauern, die Familien in die Burg. Burg kommt ja von Bergen, von Schützen. Ja, von Verbergen ist es auch verbunden damit. Ja, es ist also ein wirksamer Schutzraum. Dort, wo Feinde um uns rum sind, da haben wir einen wirksamen Schutzraum, in den wir uns immer wieder fliehen können und wo wir völlig gesichert sind von den Angriffen des Bösen. Und dieser Schutzraum ist neutestamentlich der Herr Jesus selber. Wir sind in Christus, das haben wir jetzt das letzte Mal in der Bibelstunde betrachtet, das erste Mal. Wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und sind von Gott betrachtet als solche, die in Christus sind. Und das ist der wirksamste Schutzraum, den wir uns überhaupt nur vorstellen können. Dort kommt weder der Satan hin, noch irgendein Mensch. Und das ist etwas wunderbar Tröstliches, wenn wir uns das bewusst machen. Der Psalmist selber, von ihm wird berichtet, ich sage zu dem Herrn. Ja, Das ist wichtig, dass wir das nicht nur in unseren Gedanken bewegen, sondern dass wir auch in unseren Gebeten das zum Ausdruck bringen. Wie oft ist es in den Psalmen so, dass der Gläubige dem Herrn wirklich sagt, was er in dem Herrn hat. Ja? Dass er das bekennt, sich dazu stellt und im Glauben auch ausübt, indem er Gott wirklich seine Zuflucht nennt im Gebet. Dort kann ich hinfliehen zu dem Herrn Jesus. Dort bin ich geschützt. Mein Gott, auf den ich vertraue, er wird mich nie, nie im Stich lassen. Das ist diese Gewissheit des Glaubens, die wir haben dürfen. Und die wird jetzt auch ein Stück entfaltet. Wenn es dann heißt, ja, er wird dich retten aus der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Ich denke, der Psalm zeigt uns hier ziemlich deutlich das, was wir im Neuen Testament und auch in der Wahrheit in Epheser 6 geoffenbart bekommen. Ich möchte das mal dazu lesen, was im Epheser 6 steht über das, wer eigentlich unser Feind und Gegner ist in unserem geistlichen Leben. Da heißt es ja ab Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ja, hier finden wir etwas von dem Kampf, in den wir gestellt worden sind. Im Alten Testament hatten die Gläubigen hauptsächlich mit Menschen zu kämpfen, aber immer wieder kommt doch auch schon durch, dass letztlich auch der Satan, der Widersacher, ihr eigentlicher Gegner war. Wir finden das zum Beispiel im Buch Hiob ganz klar geoffenbart. Ja? Aber im Neuen Testament ist es noch viel mehr eine Wahrheit. Also wenn hier geredet wird von der Schlinge des Vogelstellers, so gibt es sicherlich manchmal Menschen, die uns eine Falle legen wollen. Aber letztlich wissen wir, der uns mit seinen listigen Kunstgriffen eine Schlinge legen will, das ist der Satan. Das ist der Böse, der Widersacher, dieser listige, gefallene Engel. Und wir müssen eines uns ganz klar machen. Gegenüber den Listen des Teufels sind wir als Menschen verloren. Wenn wir meinen, als Menschengeschöpfe könnten wir diesem Vogelsteller entgehen, dann sind wir völlig falsch gewickelt. Wir unterschätzen die Macht und List. Das hat ja Luther in seinem Lied so deutlich gesagt, ja, und er hat es damals auch sehr erfahren in den geistlichen Kämpfen, ist eine große Macht und eine große List. Aber, und das ist eben das Wichtige, wenn wir den Herrn Jesus haben, wenn wir in ihm geborgen sind, dann sind alle Machtvollkommenheiten und Listen des Fürsten dieser Welt nichts, weil nämlich der Herr Jesus viel mächtiger ist und weil seine göttliche Weisheit so viel höher ist als alle Listen dieses listigen Widersachers. Also wenn wir den Herrn Jesus nicht haben, dann brauchen wir nicht meinen, dass wir der Schlinge des Vogelstellers entgehen. Wir werden auch der verderblichen Pest nicht entgehen. Ja, das ist das, was der Satan um sich herum verbreitet. Dort, wo wir dem Teufel Raum geben, verbreitet er Verderbnis. Er verdirbt alles Gute, was Gott geschaffen hat. Er zerstört Menschenleben. Ja, so wie die Sünde Menschenleben zerstört. Aber wir haben einen wirksamen Schutz. Der Herr Jesus ist der, der uns rettet aus der Schlinge des Vogelstellers. Ich bin da erinnert worden an Kolosser 1, 13. Eine ganz wichtige Stelle, die uns zeigt, wie wir als Gläubige eigentlich geistlich stehen gegenüber dem Teufel, warum wir keine Angst vor ihm haben müssen, warum wir nicht ihm falsche Ehre geben müssen, indem wir seinem Wirken zu viel Raum einräumen und seine Machtmöglichkeiten überschätzen in Bezug auf Gläubige. Da heißt es in Kolosser 1,13 von dem Vater im Himmel, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gott hat etwas getan. Er hat uns herausgenommen, alle die, die an den Herrn Jesus gläubig sind, aus dem Machtbereich und der Gewalt der Finsternis und des Teufels. Das heißt, grundsätzlich haben wir eine Stellung. Wir sind unter der Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe und nicht mehr unter der Herrschaft des Satans. Das ist etwas ganz, ganz Kostbares, was in diesem Erlösungswerk mit einbegriffen ist, das der Herr Jesus getan hat. Das heißt, dort, wo ich in Christus bin, hat der Satan keine Macht mehr über mich. Er kann mich anfechten und versuchen. Ja? Er kann versuchen, mich aus dieser Stellung in Christus rauszulocken. Und dann kann er mir manchmal auch Schaden anrichten und Schläge versetzen. Aber dort, wo ich in Christus bleibe und bei meinem Herrn bleibe, hat der Feind keine Chance, mich irgendwie anzutasten. Das ist eine wichtige Sache, dass wir das wissen. Manche Lehren in der Christenheit leugnen diese Tatsache, indem sie zum Beispiel sagen, dass auch ein Gläubiger noch von Dämonen besessen sein könnte oder dass er durch irgendwelche Flüche und Finsterniswerke von vorherigen Generationen noch gebunden sei. Ja? Und da ist gerade dieses Wort aus Kolosser 1,13 die biblische Antwort darauf. Das ist nicht der Fall. Wir sind unserer Stellung nach herausgenommen aus der Macht der Finsternis, gerettet und hineinversetzt in die Königsherrschaft Jesu Christi. Und deswegen kann der Böse uns nichts anhaben. Trotzdem gibt es Anfechtungen. Trotzdem gibt es Prüfungen, ja, die letztlich auch vom Feind ausgehen. Das lesen wir in Lukas 22. Ja, ist auch wichtig, eine Ergänzung zu dem Wort in Hiob. Ja, der Feind kann sehr wohl uns versuchen oder prüfen. Da sagt der Herr Jesus zu Simon Petrus, Lukas 22, Vers 31. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Ja, also der Herr Jesus zeigt hier, ein Gläubiger kann sehr wohl in eine Situation kommen, wo der Feind ihn prüft, sichtet. Ja? Im Grunde ist es auch interessant, der Feind muss dabei das Werk Gottes tun. Ist euch das schon aufgefallen? Denn Weizen sichten ist ja eigentlich eine Arbeit, die zum Guten dient. Was macht man denn da? Da muss die Spreu vom Weizen getrennt werden. Das Echte muss dabei letztlich rauskommen. Ja? Und das ist auch das, was passiert, wenn ein Kind Gottes in Prüfungen gerät. Dort, wo es sich an dem Herrn festhält, dann kommt es nur so weit, dass die Spreu aus unserem Leben entfernt wird und dass das Echte, der Weizen, hervortritt und übrig bleibt. Ja? Etwas anderes kann der Feind eigentlich bei einem Kind Gottes nicht bewirken, wenn er es anficht und prüft. Es sei denn, wir sind letztlich dem Herrn untreu und ungehorsam, dann kann auch ein gewisser Schaden angerichtet werden. Aber nur so viel, wie Gott zulässt. Denn ja, der Feind muss sich die Gläubigen ausbitten. Habt ihr darauf geachtet, was da steht? Ja, genau wie bei Hiob. Der Feind kann nicht einfach willkürlich irgendein Gotteskind angreifen, sondern er muss vorher den allmächtigen Gott um Erlaubnis fragen. Und wenn wir das bei Hiob sehen, dann sagt Gott ganz genau, bis hierher kannst du gehen und keinen Millimeter weiter bei meinem Kind. Das ist etwas Tröstliches. Ja? Auch die Prüfungen und die Angriffe des Bösen sind abgemessen und Gott schützt uns. Ja? Der Satan wirft Gott vor, du hast ihn ja eingehegt mit einem Zaun, den Hiob. Kein Wunder, ist er zufrieden und glaubt an dich. Ja? Und das ist eine Wahrheit auch für uns. Gott hat um jeden Gläubigen einen Zaun gemacht, den der Feind nicht überschreiten darf. Das darf uns zuversichtlich machen. Ein weiteres Bild in Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Heute können wir es ja nur noch in Tierfilmen sehen. In der Natur sieht man ja sowas fast nicht mehr, wie zum Beispiel ein Huhn oder auch ein anderer Vogel seine Küken schützt, wenn irgendwo Gefahr da ist. Ja, normalerweise ist es sehr oft so, dass dann die Kleinen direkt zur Mutter fliehen und die Mutter breitet ihre großen, starken Flügel über sie aus und schützt sie so vor dem Zugriff und Angriff irgendeines Räubers. Ja, das ist auch so ein Bild, das uns ermutigen darf. Gott beschützt uns wie ein starker Vogel seine Kleinen mit seinen mächtigen Flügeln bedeckt. Und unter den Flügeln des Herrn können wir uns schützen und bergen. Laufen wir dahin im Glauben, wenn wir in Anfechtung sind. Manchmal rennen wir auch umeinander, das gibt es bei Küken auch, ja, dass sie völlig verwirrt und orientierungslos in der Gegend rumrennen, anstatt sich unter die Flügel der Eltern zu flüchten. Und dann ist natürlich so ein Küken schon eher in Gefahr. Unter den Flügeln ist es geborgen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Ja, das wird von Gott gesagt, von dem Herrn Jesus gesagt. Der Herr ist treu. Auch wenn wir untreu sind, sagt das Neue Testament, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja? Die Treue gehört zu den Wesenszügen Gottes. Ist auch etwas Schönes, wenn wir wissen, auch wenn wir abgewichen sind vom Herrn, auch wenn wir uns vielleicht von dem Feind ein Stück auf falsche Wege haben irreführen lassen, wir dürfen zurückfliehen zu Gott und dürfen wissen, er ist treu. Er verstößt uns jetzt nicht, weil wir in die Irre gegangen und gesündigt haben, sondern er nimmt uns wieder an und schützt uns, wenn wir Buße getan haben, wenn wir zu ihm zurückfliehen, dann ist seine Treue unser Schirm und unser Schild. Ja, das dürfen wir immer wieder auch bitten. Herr Jesus, du bist mein Schirm und Schild. Und ihm dafür danken und wirklich auch diesen Schutz in Anspruch nehmen. Vers 5. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das ist ein wunderbares Wort. Wie gesagt, wir neigen dazu, uns zu fürchten. Wir neigen dazu, alle möglichen Schrecken zu sehen und zu denken, wenn das mich trifft, wenn das kommt, wie soll ich da bestehen? Wie kann es da weitergehen? Und dann sind wir in Gefahr, dass wir nicht mehr mit unserem Herrn rechnen, sondern dass wir uns von diesem Schrecken bannen lassen. Ja? Kennt es vielleicht, ja, wenn ein Kaninchen einer Schlange ins Auge schaut, und das ist ja wieder auch ein Bild für unseren Widersacher, dann ist die Gefahr, dass es wie gelähmt ist vor Angst, dass es nicht mehr richtig reagiert, sondern nur noch wie gebannt auf den Feind und auf die Bedrohung starrt und nicht mehr wegkommt. Und so sollen wir es genau nicht machen. Die Angst lähmt uns, aber das Vertrauen auf den Herrn Jesus gibt uns Kraft und Gnade, dass wir wirklich furchtlos und zuversichtlich unseren Weg gehen. Ja, wir haben vorher gehört von den feurigen Pfeilen des Teufels. Ja, hier finden wir auch den Pfeil, der am Tage fliegt. Ja, das erinnert uns einfach, dass hier auch Angriffe der Finsternis mit gemeint sind, der Schrecken der Nacht. Manchmal versucht der Feind uns wirklich Angst einzujagen. Ja, Angst vor einer schlimmen Krankheit. Angst, dass gewisse Situationen im Beruf uns schwer schaden könnten. Angst, dass andere Nöte irgendwo uns in eine Sackgasse führen und uns überwältigen. Und dann dürfen wir wirklich wissen, der Herr Jesus ist mein Schutz und deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Es kommt ein sehr herausforderndes Wort. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Das ist auch ein Problem. In unseren Ängsten schauen wir manchmal links und rechts. Und wir sehen, da ist doch einer, gefallen. Dort ist doch was Schlimmes passiert. Und ich? Ausgerechnet ich soll meinen, mir würde nichts passieren. Ich muss mir doch Sorgen machen. Das ist die Herausforderung und das Große im Glaubensleben, dass wir, wenn wir auf den Herrn blicken und wissen, wir leben mit dem Herrn, dass wir dann diese Zuversicht trotz allem festhalten dürfen. Ja. Ich möchte es gleich nochmal sagen. Hier geht es um wirklich verderbliche Dinge. Wir haben vorher schon gehört, wir kommen in Anfechtungen, wir kommen in Bedrängnisse. Das hat der Herr Jesus uns geweissagt. Das ist gar keine Frage. Also wenn wir das, wie manche Christen heute, nach dem Modell des Alten Testaments verstehen wollten, dann kommen wir völlig in die Irre. Im Alten Testament war es wirklich so, dass im Regelfall ein Gläubiger äußere Ruhe, äußeres Wohlergehen, Frieden und Gedeihen in allen äußeren Dingen verheißen bekommen hat. Ja, deswegen war es für Hiob auch so schlimm, dass ihm sein ganzes Vieh umkam und dass dann auch noch seine Kinder starben. Er hat gesagt, jetzt muss ja Gott mich gestraft haben. Und eigentlich haben die Freunde ganz recht gedacht nach alttestamentlichem Muster, ja, wenn dir das passiert, dann muss doch Sünde die Ursache sein, weil den Gerechten segnet doch Gott. Ja? Wir wissen aber im Neuen Testament, dass Gott mit seinen Kindern ein höheres Ziel hat, als ihnen nur irdischen Frieden und Wohlergehen zu sichern. Ja? Er möchte sie geistlich reifen lassen, er möchte sie zubereiten für die Ewigkeit und dazu gehören auch Bedrängnisse. Dazu gehört manchmal Verlust, Armut, Krankheit. Das ist nichts, wo wir sagen könnten, wir sind da automatisch davor geschützt. Ja, aber wovon sind wir dann geschützt? Wir sind geschützt von allem Verderblichen, von allem, was uns zerstören würde in unserem Glauben und in unserem Leben. Die Anfechtungen, die Gott zulässt, sind Anfechtungen, die uns letztlich nur stärker machen im Glauben, wenn wir sie mit dem Herrn durchstehen. Ja? Wir haben also nicht die Verheißung, dass wir gar keine Versuchungen und Anfechtungen haben, sondern wir haben in 1. Korinther 10 eine ganz andere Verheißung. Die möchte ich auch einmal lesen, denn die ist auch in dem Zusammenhang wichtig. Das ist unsere neutestamentliche Verheißung. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung oder Prüfung betroffen. Gott aber ist treu. Da haben wir das wieder, was wir vorher auch gehört haben. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht oder geprüft werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist die neutestamentliche Linie. Ja? Wir geraten völlig in Schiffbruch, wenn wir sagen, Herr, wieso hast du Leiden bei mir zugelassen? Wieso hast du das Schwere bei mir zugelassen? Sondern die Zuversicht, die wir haben dürfen, es trifft mich kein Leiden, das Gott nicht sorgfältig abgewogen hat, dass es zu meinem Besten ist. Und das Gott nicht sorgfältig abgewogen hat, dass ein Ausgang möglich ist, ein guter Ausgang, dass ich es ertragen kann, dass es zu einem guten Ende geführt wird, so wie es auch bei Hiob war, wo Jakobus uns sagt, seht doch das Ende an, zu dem der Herr es mit Hiob geführt hat. Dann werdet ihr in der Anfechtung getröstet sein. Das ist eigentlich der neutestamentliche Trost. Also das, was der Teufel will, der will uns ja nicht läutern. Der will uns vernichten. Der will unseren Glauben fertig machen und kaputt machen. Der will uns, dass wir zerstört und im Ruin und Elend am Boden liegen als Kinder Gottes. Das wird nie geschehen können, wenn wir nicht mutwillig dem Teufel die Hand dazu reichen. Das muss man dazu sagen. Also ein Kind Gottes, was mutwillig mit der Sünde spielt und dem Teufel Raum gibt und mitspielt auf diesem Weg der Sünde und des Verderbens, das kann tatsächlich in völligen Ruin seines diesseitigen Lebens kommen, sodass es heißt, dass der Leib Schaden nimmt und alle Werke mit Feuer verbrannt werden, dass nur noch der Geist gerettet wird am Tage des Herrn. Das kann passieren, aber das kann niemand passieren, der wirklich mit dem Herrn geht. Ja? Diesen Schutz haben wir, dass Gott uns beschirmt vor allem Verderblichen und Zerstörerischen, was der Feind gegen uns plant, was Menschen gegen uns planen. Davor sind wir geschützt. Ich möchte nochmal darauf eingehen, wir haben ja manchmal wirklich auch Menschen als Widersacher. Das kann in unserer Lebensumgebung sein, vielleicht sogar manchmal in der eigenen Familie. Das kann im Geschäft sein, da ist es manchmal sogar sehr massiv der Fall. Und auch da haben wir eine Verheißung, auch im Neuen Testament, die diesen Schutz Gottes in solchen Situationen ausdrückt. Wir finden das in Hebräer 13, Vers 6. Vielleicht auch noch von Vers 5, dieses Gotteswort, das da zitiert wird. Der Herr sagt, ich will. Auch das ist eine Verheißung, die wir manchmal festhalten müssen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man von Menschen angegangen wird. Da reagiert man ja dann meistens auch recht unmittelbar und manchmal sehr menschlich. Sehr, so wie eben ein Ungläubiger ohne Gott auch reagieren würde. Ja, wir geraten in Rage, wir fahren unsere Verteidigungslinien auf, wir fangen an zu kämpfen mit menschlichen Mitteln und ärgern uns. Ja, und dann sind wir eigentlich schon auf der falschen Spur. Und das ist etwas, was wir wirklich lernen müssen. Ja, was ich selber auch merke, sich immer wieder lernen muss. Wenn Gott für mich ist, ja, wieso rege ich mich dann auf? Wieso versuche ich mit menschlichen Mitteln gegen Menschen zu kämpfen? Epheser 6. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir sollen nicht Menschen bekämpfen. Wir sollen wissen, hinter manchen solchen Dingen steckt der Feind, aber es steckt immer auch Gottes erzieherische Absicht mit dahinter. Und wenn ich auf den Herrn vertraue, der mit mir ist, der für mich ist, dann wird der Herr eine Lösung schenken in solchen Fällen, wo Menschen uns anfeinden. Eine Lösung, wo wir eben nicht uns selber versündigen müssen, uns selber helfen müssen mit menschlichen Mitteln, mit Fleischesarm, sondern wo wir dann die Hilfe des Herrn sehen werden. Und so ist es auch hier bei dem alttestamentlichen Gläubigen gesagt. Was ist der Grund dieses Schutzes? Denn du sprichst, Vers 9, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Also der Felsengrund, das, was uns letztlich diesen Schutz zusichert, das ist der kindlich einfältige Glaube. Dass wir wirklich sagen, der Herr ist meine Zuversicht. Zuversicht, das ist genau das Gegenteil von Sorge. Und Angst. Zuversicht bedeutet, ich weiß, es gibt einen guten Ausweg. Ich weiß vielleicht nicht wie, ich sehe vielleicht alle möglichen Schwierigkeiten vor mir im Moment, aber ich weiß, dass es einen guten Ausweg gibt. Warum? Weil der Herr Jesus selber meine Zuversicht ist. Der Herr ist meine Zuversicht und meine Stärke. Man könnte das mal in der Konkordanz raussuchen, wie oft es in den Psalmen vorkommt. Es ist sicher sehr oft. Ja. Also wir haben allen Grund zur Sorge, wenn wir nur menschlich wandeln und ohne Gott sind. Aber wir haben eigentlich keinen guten Grund zur Sorge und Angst, wenn der Herr unsere Zuversicht ist. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Ja? Wenn wir also den zu unserer Zuflucht machen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der regiert, der nur ein Wort sprechen muss und es geschieht, dann können wir wirklich wissen, dieser Schutz ist vollkommen. Menschlicher Schutz, das wissen wir, der ist unvollkommen. Ja? Wenn irgendein Abteilungsleiter vielleicht mich irgendwo beschützt und meine Arbeit schätzt und seine Hand über mir hält und es kommt eine Rationalisierungswelle und der Chef, der drüber ist, entscheidet, der muss weg, dann kommt es halt soweit. Ja? Dann werde ich eben doch gekündigt. Aber wenn ich den Allerhöchsten zu meinem Schutz und Schirmherrn habe, ja, wer will denn dann noch etwas gegen mich haben? Das ist das, was Paulus in Römer 8 sagt. Und auch das hängt ja mit unserem Thema zusammen. Ja, und das sollten wir immer wieder uns vor Augen halten, wenn wir von Sorgen und Ängsten angegangen und geplagt werden. In Römer 8 zeigt Paulus die neutestamentliche Fundament der Zuversicht der Kinder Gottes. Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist also der, den wir zu unserer Zuflucht gemacht haben. Und das ist der biblisch nüchterne Grund, warum wir zuversichtlich sein können. Das ist kein positives Denken, keine Selbstsuggestion aufgrund von irgendwelchen Dingen, mir geht's gut, es wird schon alles gut gehen, wie es die Ungläubigen machen müssen, weil sie keinen anderen Halt haben, sondern wir haben einen wirksamen Halt, der uns zugesprochen wird durch die Verheißungen Gottes. Deshalb nochmal Vers 10, kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Hier geht es um die zerstörerischen Dinge, nicht um die Prüfungen, die der Vater zulässt zu unserer Erziehung, sondern um das, was der Teufel und vielleicht auch böse Menschen uns zudenken, um uns zu zerstören. Das kommt nicht an uns ran, weil der Herr Jesus unser Schutz ist. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wir lesen das ja auch im Hebräerbrief, dass die Engel dienstbare Geister sind, die ausgesandt sind, letztlich auch zu unserem Dienst. Da brauchen wir nicht näher neugierig sein und spekulieren, aber wir dürfen einfach wissen, der Vater trifft Vorsorge. Der Vater sorgt dafür, dass seine Kinder behütet werden, dass sie getragen werden, dass sie nicht straucheln über einen Stein am Weg und auch dafür, dass sie Überwinder sind über die Listen und Angriffe des Feindes. Das lesen wir in Vers 13. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Ja, man kann sich natürlich fragen, da sind zunächst mal sicherlich auch diese Tiere, diese wilden, gefährlichen Tiere selber gemeint. Aber wenn wir dieses Wort uns anschauen, und das ist ja auch ein Grundsatz biblischer Auslegung, dann finden wir, dass alle diese Bilder auch auf den Satan angewandt werden. Er wird in 1. Petrus 5 uns gezeigt als der brüllende Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Ja? Er wird uns gezeigt als die Schlange. Er wird uns auch gezeigt als der Drache in der Offenbarung. Ja? Also wir sehen hier einfach, wie dieses Psalmwort zunächst einmal die unmittelbaren Tiere anspricht, aber wie daraus durchscheint, dass gemeint ist letztlich, dass der Feind keine Macht hat über einen Gläubigen, der mit dem Herrn geht. Ich möchte dazu nochmal Lukas 10 lesen. Da finden wir nämlich diese Verheißung ganz deutlich noch einmal neutestamentlich wiederholt gegenüber den Jüngern, den Aposteln. Da heißt es, Lukas 10, Vers 19, sagt der Herr Jesus, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also auch hier wieder, diese Vollmacht wird von manchen falschen Lehrern so hin verstanden, dass jetzt Gläubige heute den Satan binden, ihm gebieten sollten, ihn vertreiben sollten. Es gibt manche, die meinen, sie könnten die Dämonen und den Teufel von irgendwelchen Orten vertreiben, seien es jetzt von mir aus ein Gemeindehaus oder eine Stadt oder ein ganzes Land. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Sondern was gemeint ist, ist, wenn ein Gläubiger seinen Weg geht im Dienst für den Herrn und der Feind ihm entgegensteht, dann gibt ihm der Herr Jesus als der Überwinder, der den Satan besiegt und überwunden hat, die Vollmacht, diesen Dienstweg zu gehen und dabei den Feind zu überwinden. Und genau das ist auch eigentlich hier im Alten Testament in dem Vers 13 der Punkt. Ja. Der Feind mit seiner gewaltsamen und listigen seinem Widerstand und seinen Intrigen, er wird nicht siegen können über uns, wenn wir mit dem Herrn gehen, sondern der Herr wird uns den Sieg geben. Und jetzt spricht der Herr am Ende dieses Psalms. Ein wunderbarer Trost. Bisher hat der Gläubige gesprochen, hat bekannt, was er glaubt, was er erkannt hat von dem Herrn. Und jetzt redet der Herr selber über den, der ihm vertraut. Ab Vers 14. Weil er in Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ja, für uns ist der Name über alle Namen, der Name, in dem allein das Heil ist, der Name Jesus Christus. Und das ist etwas Wunderbares. Der Name spricht ja von dem Wesen. Und der Name Jesus Christus sagt uns die Botschaft, dass der Sohn des lebendigen Gottes unser Retter ist und unser Herr ist und der König der Könige, der Christus, der Gesalbte Gottes. Und wenn wir diesen Namen kennen, wenn wir diesen Namen im Glauben angerufen haben, so wie es geschrieben steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wenn wir diesen Namen kennen, dann erfahren wir die Rettung, den Schutz, die Zuwendung unseres Herrn Jesus. Nochmal eine wunderbare Verheißung. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Verheißung immer wieder auch uns vor Augen führen und auch praktizieren, auch anwenden in unserem Gebet. Ja? Bei einem irdischen König war es oft so, wenn ein Untertan ein Anliegen hatte, dann konnte es sein, er wurde 1, 2, 3 Jahre einfach abgewiesen. Ja? Der König hat einfach gesagt, nö, ich will dich nicht anhören. Ich habe kein Interesse an deinem Fall. Ja? Es ist also gar nicht so selbstverständlich, dass man bei einem Mächtigen, bei einem Herrscher und Regenten überhaupt Gehör findet. Wir könnten ja mal versuchen, beim Bundeskanzler eine Stunde eine Aussprache zu bekommen, ja, was uns dann geschrieben würde. Ja. Es ist ein großes Vorrecht, dass der Allerhöchste, der lebendige Gott, bei allen, die ihm angehören, diese Verheißung hat. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Wir haben Gehör bei dem Herrn Jesus. Wir haben Gehör bei unserem Vater im Himmel. Er ruft uns, er hört unser Rufen und er reagiert auf unseren Hilferuf. Ich bin bei ihm in der Not. Wenn wir uns das öfters vor Augen führen würden und uns an das Wort erinnern würden, wenn es mal gerade brennt, das wäre eine große Hilfe. Ja? Ich bin bei ihm in der Bedrängnis, in der Angst, in der Not. Ich will ihn befreien. Und wenn der Herr das will, dann werden wir diese Befreiung auch erleben. Dort, wo wir im Glauben an ihm festhalten, da wird er niemanden enttäuschen, der ihn sucht, der sich an ihn wendet. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Oder man könnte auch sagen, ja, zur Herrlichkeit bringen. Das eine, was damit gemeint sein könnte, ist, dass dort, wo Menschen einen verleumden und schlecht machen, dass der Herr dafür sorgt, dass wir praktisch gerechtfertigt werden. Aber ich denke, die wichtigere Bedeutung zum Abschluss dieses Psalms ist tatsächlich, dass der Herr eine Perspektive und ein Ziel der Herrlichkeit für jeden hat, der an ihn glaubt. Ja, diese Herrlichkeit ist nicht hier auf der Erde. Hier auf der Erde können und wollen wir keine Ehre und Herrlichkeit erwarten, sondern diese Herrlichkeit ist im Himmel. Dort ist sie für uns aufbewahrt. Dort werden wir Anteil haben an der Herrlichkeit des Herrn Jesus selber. So wie er als der Sohn Gottes herrlich ist und strahlt wie die Sonne, so werden wir einmal als die Söhne Gottes in Christus, als die, die Anteil haben an der Sohnschaft durch unseren Herrn Jesus, wir werden Herrlichkeit haben. Wir werden selber strahlen, nicht wie die Sonne, sondern wie der Mond, ja, der die Sonne widerstrahlt und widerspiegelt. Aber wir werden Anteil haben an der Herrlichkeit unseres Herrn. Und ich denke, das ist wichtig, auch noch einmal zu sehen, was für ein Ziel hat Gott mit unserem Leben. Dieses Ziel ist Herrlichkeit. Dieses Ziel ist ungetrübte, ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Das ist sicher alttestamentlich auch wörtlich zu verstehen. Neutestamentlich dürfen wir wissen, was wir haben, ist nicht nur langes Leben, sondern ewiges Leben. Ewiges Leben, göttliches Leben, das der Herr Jesus uns geschenkt hat. Und wir haben auch diese Verheißung, dass wir einmal die Rettung, das Heil schauen werden. Und ich denke, da dürfen wir durchaus sehen, den Moment, wo wir den Herrn Jesus selbst mit unseren Augen sehen werden, wo wir ihm begegnen und er uns zu sich in die Herrlichkeit entrückt, wo wir verwandelt werden, wo wir einziehen in die himmlischen Wohnungen, die uns von ihm, unserem Herrn und Erlöser, bereitet sind. Da werden wir dann unser Heil schauen und unser Heil ist der Herr Jesus selber. Und das sollte auch ein Trost sein, wenn wir hier in Angst und Bedrängnis sind, wenn wir hier Schwierigkeit haben. Nicht nur, dass der Herr mit uns sein will und uns helfen und retten und schützen will, sondern dass er letztlich unser Leben dahin ausrichtet, dass wir einmal ihn selber schauen dürfen und dass wir Herrlichkeit und ewigen Frieden und ewige Ruhe durch ihn erben dürfen. Möge der Herr schenken, dass uns einfach diese Perspektive immer wichtiger und größer wird und dass wir erleben dürfen, wie er uns schützt und zu seinem Ziel führt. Amen.